Hallo Philipp.
Guten Morgen, Antonia. Ich grüße dich.
Na?
Na?
Wie ist es?
Gut ist es. Mir geht's super.
Nochmal im Käff getrunken.
Warte mal. Ich muss mal kurz hier. Ich mach lauter einfach. Ganz einfach. Sag mal was.
Hörst du mich
ja,
gar nicht,
doch,
oder
ich
was?
Ja, ich super. Jetzt höre ich super. Ich hab dich angeschrien gerade. Du bist so leise, aber ich hatte auch mein Gerät auf ganz leise. Deswegen war das meine Schuld.
Ist auch nicht schlimm, weil ich parallel an meinem Käff getrunken habe und wir beide dann wieder, wie wir das so gerne machen, nebeneinander hergeschrieben
einfach haben. Einfach weiterreden. Am liebsten würden wir den Podcast auch alleine machen jeweils, aber müssen uns damit abfinden, dass wir leider zusammen angefangen haben. Aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Aber deswegen passiert es vielleicht, dass wir so 10 Minuten einfach beide gleichzeitig unser Ding erzählen. Ne?
Ja. So, ich möchte kurz einwerfen, jetzt schon, dass du gerade kurz weg warst.
Das ist sehr schön. Ja, aber das haben
einfach nur, dass du das weißt, aber wir machen mutig weiter, weil wir glauben an uns und an unsere Geräte.
Das haben wir ja auch sonst immer gut hinbekommen. Ich glaube, es ist schon ein Vorteil, wenn wir das Video nicht anhaben, also in jeder Hinsicht. Das spart wahrscheinlich einiges an was ist das eigentlich, an WLAN. Keine Ahnung.
Ach, whatever. Lass uns über was anderes reden. Was hast du heute schon alles Schönes gehört oder gesehen?
Es hat schon wieder geschneit. Das ist ja die erste große Nachricht. Ich bin ja so ein Schneekind. Ich bin ja wahnsinnig begeistert. Es hat letzte Woche schon ganz früh im Jahr, im neuen Jahr. Happy New Year übrigens, liebe Hörerinnen
und Hörer. Ach Mann, Happy New Year! Happy New Year! Das geht gar nicht.
Ja, weil wir schon so fleißig gearbeitet haben. Das ist.
Ja, aber da müssen wir noch irgendwas jetzt machen. Jetzt müssen wir noch was singen oder. Ich finde. Einmal wenigstens das AAA muss kommen.
Ja, hast du ja jetzt gerade gemacht.
Okay, gut.
So,
ist gut.
Wir wünschen allen ein fröhliches neues Jahr. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass es geschneit hat. Dann ist mir eingefallen, dass es schon am 2. Dezember geschneit hat, hier im schönen südlichen Brandenburg. Und ich habe so viel Schnee auch lange nicht mehr gehabt. Und ich bin ganz froh, weil das so viel Spaß gemacht hat, mal wieder so richtig 20 cm Neuschnee zu haben.
Und, ja, das ist echt schön.
Ist inzwischen auch fast alles schon wieder weggetaut, weil es immer so konsequent 1 Grad war. Aber so auf dem Land finde ich das nicht so schlimm, wenn das so langsam wegtaut. In der Stadt ist das ja immer eklig dann. Ne? Da wird es ja sofort so grau und matschig und so. Hier ging das. Und das stimmt mich sehr winterlich, muss ich sagen. Und ich mache schöne Spaziergänge. Und heute Nacht hat es wieder geschneit. Nicht ganz so viel. Deswegen bin ich heute Morgen fröhlich schon wieder in den Garten gehopst und habe meine Vögelchen gefüttert.
Mhm.
Weil man hat sofort gemerkt, übrigens, als es schneite, dass da echt viel mehr los war. Ist ja auch logisch, geschlossene Schneedecke, da finden die ja wirklich gar nichts mehr. Vorher haben sie vielleicht ab und zu mal hier ein Körnchen und da irgendeine tiefgefrorene Kellerassel oder so gefunden, keine Ahnung. Aber jetzt ist natürlich dann nada und dann hat man echt gemerkt, wie richtig viel los war. Was mich natürlich gefreut hat, dass sie dann alle so ankommen und zum Beispiel saßen heute wieder 20 Stieglitze im Baum, als ich in den Garten kam.
Ach, schön.
Und das ist mir jetzt aufgefallen. Also der Stieglitz, mit dem haben wir ja auch gestartet, diesen Podcast. Ich muss sagen, mir ist das die letzten Winter nicht so aufgefallen. Aber jetzt in diesem Winter sind viele Stieglitze. Für mich war der Winter eigentlich immer der Stieglitz eher so ein Sommervogel. Aber dass die jetzt hier in diesen großen Schwärmen sitzen, ist schon auch nochmal was anderes. Weil die auch, man hört die eben auch so süß, das ist ja das Schöne. Man hört die ganz leise, die flüstern ja fast so Stieglitz, Stieglitz, Stieglitz. Du kommst in den Garten und wenn du das zu 20 hast, dann ist das einfach wahnsinnig schön. Und man sieht auch ganz viele Jungvögel dazwischen, die haben noch kein Rot am Kopf, das ist auch ganz niedlich. Die sind so, die sind so, hängen jetzt so mit allen da ab, mit den Eltern und freuen sich, dass in 2-3 Monaten sie ihre eigene Familie gründen dürfen, schätze ich.
Ja, ich muss auch sagen, dass die Stieglitze, ich habe ja nicht so viele, aber eine ganz treue, ich würde mal sagen, 2 Familien, die immer kommen. Wir posten die ja auch manchmal bei Instagram. Und die kann ich direkt erkennen. Wenn die auf dem Balkon sitzen und ich höre die, dann muss man überhaupt nicht mehr überlegen. Man weiß direkt Stieglitz. So. Ja. Ganz komisch. Auch wenn, also egal wie die sich unterhalten oder lauter oder wie auch immer, Das ist mir aufgefallen, weil bei anderen Vögeln muss ich doch dann noch mal ganz kurz hinhören. Also nicht, aber also bei vielen weiß ich es gar nicht, aber bei denen, die ich kenne, muss ich dann kurz so horchen und das so ein bisschen überlegen. Ja. Aber Stieglitzer haben wirklich so einen ganz eigenen, so einen Unterhaltungsstil. Ne?
Ja, total. Also da reden wir ja auch in der Stieglitz-Folge drüber. Schön, dass wir jetzt zwischen schon auf andere Folgen verweisen können. Das ist doch schön. Mhm. Aber der Stieglitz ist da, was das angeht, auch wirklich ein schöner Anfänger- oder Anfängerinnenvogel. Weil viele sagen ja, oh, Vogelstimmen, das fällt mir so schwer und so. Aber der Stieglitz, wenn man den einmal so beim Singen dann bestimmt hat, dann vergisst man das eigentlich nicht. Dann kann man den auch in Berlin oder Köln, wenn man ihn nicht sieht, aber man fährt mit dem Fahrrad, so ging es mir in Berlin oft mit dem Fahrrad irgendwo lang und dann hörst du so einen kleinen Schwarm und weißt, ach, wie schön.
Ja.
Also das ist ein super Vogel so zum Einstieg, was der Gesang angeht. Und sie haben auch so ein typisches, wenn man nicht sofort den Stieglitz erkennt, es ist ein klares Finken. Also so ein Finken unterhalten ist das so. Also ich habe zum Beispiel auch geguckt, bei mir dann in diese Gruppe im Baum saßen nur 20 Stieglitze, dann habe ich das Fernglas genommen, habe geguckt und da saßen zum Beispiel auch 4 Grünfinken dazwischen. So, hat mich auch sehr gefreut. Und die haben dann auch gepfiffen, die haben anders gepfiffen, aber insgesamt war das so ein Finkengequatsche. So. Das hat man so auf jeden Fall sofort gemerkt, dass da oben Finken sitzen und keine Spatzen oder so.
Ja. Ich kann also bei Finken jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, außer dass die ich kenne, dass ich den Gesang und die Rufe super schön finde. Ich finde ja auch Buchfinken, liebe ich den, diesen Ruf, diesen typischen, haben wir auch schon mal drüber geredet, aber
voll.
Ja, also Finken überhaupt ganz ein haben wir ja auch noch viel, was wir machen können.
Ja,
da freue ich mich auch total schon drauf, weil die liebe ich sehr, die Vögel.
Ja.
Total. Ich habe ja, wie gesagt, hier in Köln das Glück, dass ich am Park wohne und auch ein paar sehen kann. Ist wirklich, wirklich immer schön, weil die, wie du ja gesagt hast, wunderschöne Vögel sind.
Ja.
Und die kommen aber auch immer, und das finde ich interessant, die kommen immer zu einer gewissen Uhrzeit. Das ist mir aufgefallen.
Ja.
Die sind immer so zu Mittag, Mittag hier. Das sind keine frühen Vögel oder so, sondern eher so gemütlich.
Ach, lustig.
Die kommen zur gemütlichen Zeit.
Vielleicht haben sie aber... Ja. Vielleicht haben sie morgens auch woanders einen Spot, ne? Man weiß es nicht.
Ja, bestimmt.
Weil ich lese immer, ist mir auch aufgefallen, ich lese immer, dass die schon im Winter nach so einer, dass die Nacht sehr, sehr kräftezehrend ist. Und dass die deswegen vor allem schnell morgens energiereiches Futter brauchen. Deswegen ist es, wird geraten, sozusagen, entweder wenn man selber früh wach ist, in der Dämmerung das Futterhäuschen aufzufüllen, oder noch abends oder so, weil vor allem so die ersten Morgenstunden sind eben wichtig, wenn es so richtig bitterkalt ist.
Und vielleicht auch zu der Fütterung wollte ich eben noch sagen, entschuldige Philipp, jetzt habe ich dir das Wort abgeschnitten.
Ja, ja.
Aber das ist mir ganz wichtig im Winter, weil da hat mich meine Mutter aufmerksam drauf gemacht, vor allen Dingen auch in der Stadt.
Ja.
Wenn es wirklich richtig kalt ist und alles ist zugefroren und dann schneit es womöglich noch, immer auch jeden Tag etwas Wasser rausstellen. Ne? Weil die Tiere, die meisten denken, naja, ist doch Winter, ist gar kein Problem und der Schnee schmilzt etc. Aber gerade in Berlin, also ich hier in Köln, das ist ja ein Witz, wir haben nicht eine normale Flocke gehabt bis jetzt. Aber in Berlin auf jeden Fall gibt es ja wirklich so ein, zwei Wochen, wo es dann richtig kalt sein kann und wo auch wirklich, und da finden die dann auch nichts mehr zu trinken. Deshalb auch bitte jeden Tag neues Wasser rausstellen und natürlich das auch immer säubern, damit die Tiere trinken können. Und ich sehe das hier bei mir auf dem Balkon. Klar, die kennen jetzt den Platz, die kommen sowieso. Aber die nutzen diese, ich habe ja so eine kleine Tränke aufgebaut, die nutzen die total.
Ja.
Also die Stieglitze und die Meisen vor allen Dingen.
Ja, das ist vor allem, ist mir aufgefallen, bevor der Schnee kam, der Dezember zum Beispiel und auch der November, das war alles sehr grau, aber es hat keinen Tropfen geregnet. Es war knochentrocken. Also der Winter, man denkt immer, ach, jetzt ist Winter, jetzt ist es irgendwie feucht und eklig und neblig und so. Das ist es auch zwischendurch. Aber es ist unglaublich trocken und deswegen ist, es gab auch keine Pfützen und nix. Aber im Sommer, wenn es so heiß ist, dann denkt man nochmal ganz automatisch dran und stellt irgendwas hin und so. Aber im Winter, wie du schon sagst, wird das oft vergessen. Und deswegen freue ich mich auch über den Schnee so sehr, auch dass er jetzt auch getaut ist, weil gerade diese geschlossene Schneedecke, wenn die in den Boden einsickert, ist wahnsinnig wichtig. Das ist also viel besser für die Natur, als wenn es mal so einen Tag durchregnet, weil das im Endeffekt viel mehr Feuchtigkeit ist. Und jetzt, deswegen ist das, freue ich mich, weil im Garten und hinten bei uns sind zwei Birken schon abgestorben letzten Sommer durch die ganze Hitze. Da freut sich natürlich der Buntspecht, aber grundsätzlich hätte ich natürlich gerne lieber lebende Bäume in meinem Garten. Hm. Und gerade die brauchen dieses Wasser. So. Und
ja, und weil wir gerade dabei sind, Wasser, auch finde ich wichtig zu erwähnen, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gemacht haben, aber was ich auf meinem Balkon beobachte, ich habe letzten Frühling viele Wildblumen und solche Sachen auf dem Balkon gepflanzt. Du bist da ja noch mehr Experte als ich.
Nein.
Und habe die alle, also Sonnenblumen hatte ich und wie auch immer, und ich habe die alle, und auch Disteln, habe die alle stehen lassen in den Töpfen. Mhm. Und ganz wichtig, also man merkt richtig, im Winter kommen dann auch die, vor allen Dingen die Stieglitze und gucken, ob es noch Samen gibt, die sie rauspicken können. Und das haben die auch wirklich gemacht. Die haben alle Reste hier rausgepickt und nutzen dann die kleinen Ästchen und so und als Sitzgelegenheit und haben da ein kleines Versteck und so. Und also für jeden, der einen Balkon hat und etwas gepflanzt hat, lasst es einfach über den Winter stehen und nicht abschneiden, nicht kleinschneiden, sondern das ist auch für die Insekten wichtig.
Genau, die überwintern da drin. Ne? Es gibt teilweise Insekten, die in diesen getrockneten Halmen überwintern. Und ich finde das so niedlich, die Vorstellung, dass da so ein kleines Ding drin sitzt und irgendwie pennt.
Vielleicht. Ja, total. Also egal, wo man ist, ob es jetzt hier in der Stadt ist, bei den Sträuchern, wie auch immer, jeder, der sich so ein bisschen mit den Abläufen und den Zyklen auskennt, sagt, lass es doch einfach über den Winter am besten stehen, auch die Blätter mal liegen lassen und nicht alles weg und so. Im Balkon können wir ja selber entscheiden. Deshalb sage ich das jetzt nochmal. Ja. Da habe ich wirklich gemerkt, das mögen die Vögel.
Ja, total. Gerne. Und dann möchte ich aber eine Sache noch erzählen, weil Stieglitze haben wir ja schon tausendfach besprochen. Ich bin durch die Felder gelaufen mit meinem Hund und das passt auch ganz gut zum Sachen stehen lassen. Es gibt teilweise diese Blühstreifen, teilweise merkt man, dass das subventioniert wird, dass die Landwirte mehr bei diesen Programmen mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie viele das sind. Auf jeden Fall sehe ich mehr, habe ich das Gefühl, an den Feldrändern sogenannte Unordnung. Es gibt ein Feld hier in der Nähe, wo wirklich jetzt noch Sonnenblumen draufstehen, also natürlich vertrocknet, aber auch andere Hülsenfrüchte mit Samen drin und so weiter. Und ich muss mal rausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Jedenfalls ist dieses Feld immer voll mit Vögeln. Und das ist in dem Fall funktioniert das super gut, weil ich habe da Schwärme an Grauammern und Goldammern drin, Wacholderdrosseln fliegen hier über die Felder. Das ist schon irgendwie schön zu sehen, dass solche Maßnahmen manchmal dann sogar was bringen. Also, dass dann eben auch dieses Zeug im Winter stehen gelassen wird, weil oft wird sowas angepflanzt, dann blüht es für die Insekten wunderbar und dann wird es aber untergegraben bei den Feldern. Dann wird es sofort dem Erdboden gleichgemacht, damit das auch, ich weiß nicht, wieder bestellt werden kann bald. In dem Fall ist da so ein Streifen, wo alles noch steht und das lebt. Das ist wirklich, das ist so voll mit Leben. Genau, das zeigt auch wieder, man muss...
Ja, aber das ist doch auch wieder mal ein Beweis dafür, dass es ist wirklich so einfach, ein bisschen unseren Mitlebewesen und den Vögeln und den Insekten und wem auch immer zu helfen. Ja. Es ist wirklich nicht so schwierig. Also die richtigen Pflanzen, und das kann man ja googeln, und die richtigen Blumen und Wildkräuter und das einfach mal stehen lassen. Und das sind ja auch die Sachen, die uns beide wahrscheinlich oftmals so, so beschäftigen, weil wir nicht verstehen können, warum man nicht einfach, also moderner mit der Landwirtschaft und mit unseren, mit dem Land und mit den Pflanzen etc. umgehen kann. Also das ist einfach, ich verstehe es nicht, es wäre so einfach. Aber gut, ein anderes Thema, wollen wir jetzt nicht total drauf eingehen, aber es kann wirklich helfen und es zieht wirklich jeden Vogel an und ich glaube, das sieht man da dran.
Genau, und ich glaube, wenn man dann mal so eine Ecke entdeckt hat, so wie ich jetzt hier in diesem Acker da hinten, dann merkt man auch, wie schön das ist. Wenn man da steht, ist es alles grau und es ist auf einmal mitten im Winter und dann kommen da die Goldammern an und auch die Finken, also auch Bluthänflinge, alles habe ich da gehabt schon. Dann merkt man richtig, wie schön das ist. Und am liebsten würde ich das der ganzen Welt zeigen und den ganzen Bauern und den ganzen Leuten, um zu sagen, hey, guck mal, wenn alle einfach so ein bisschen was stehen lassen würden, dann wäre da wieder Leben. So.
Naja. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die das wissen. Ja. Ich glaube auch, dass wir reden ja jetzt über Land. Ich rede jetzt mal über Stadt.
Ja.
Ich glaube auch, dass die Grünflächenämter das wissen.
Mhm.
Also ich meine, wir machen ja diese Spatzeninitiative und uns erreichen jeden zweiten Tag irgendwelche Anrufe von Bürgern in Berlin, die total ausrasten. Jetzt letztens hat eine 81-Jährige bei mir angerufen, die wollte wahrscheinlich die Claudia erreichen, hat aber sie nicht erreicht und dann mich angerufen und meinte, sie lebt in einem Wohnkomplex und da haben die an der Südseite extra so Pflanzen angebaut, also wie sagt man das, diese, also sowas wie Efeu, aber es war kein Efeu, sondern
Begrünung,
eben Kletterpflanzen, ne?
Ja.
Angebaut und dann ist die DEG gekommen oder wie die heißt, diese Verwaltung und die haben
abrasiert.
Nach zwei Jahren, die haben das abrasiert und da waren 100 Spatzen drin.
Ja, ja.
Ja, und das wissen die natürlich. Die ganzen Anwohner waren empört. Die haben die geliebt, die haben immer runtergeguckt und gehört.
Ja.
Und also es ist ja nicht mal so, dass da jemand war, der gesagt hat, das ist ja unmöglich, das muss hier weg.
Mhm.
Oder vielleicht einer, aber nee, die sind einfach gekommen, haben alles runtergeschnitten, auch die ganzen Büsche, hat sie mir erzählt, und haben damit dann die ganzen Spatzen heimatlos gemacht. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch nie von Bewohnern gehört haben, hör mal, ihr, geht's noch?
Mhm.
So, das wissen die schon, aber das ist wahrscheinlich, denken die, ja komm, machen wir einmal alle zwei Jahre alles weg, dann haben wir nicht die Arbeit und geben weniger Geld aus.
Ja, ja, haben wir ja schon tausendmal darüber geredet, ist auch oft ein falsches... es ist ein Sinn für Ordnung und Sauberkeit, der sich auch, glaube ich, gerade etwas wieder verändert. So.
Hm.
Also ne, in der Flächennutzung, auch in der Stadt, ich glaube, der Trend ist schon langsam da, dass man irgendwie sieht, aha, auch ein auf den ersten Blick unaufgeräumter Garten kann super schön sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen, es geht schon in die richtige Richtung, aber ich glaube, dass vor allem in diesen Verwaltungsstrukturen, in den Städten und so, noch dieser Sinn von Ordnung überhaupt nicht, also was das mit sich zieht, das wird gar nicht hinterfragt. Das ist einfach, hat man immer so gemacht und fertig.
Ja, und ich glaube auch, dass in der Stadt ist es ja auch oftmals so, dann sitzt da einer und der sagt so, jetzt geht mal dahin und dann sind das 10 Leute, die da ankommen, die null Ahnung von nix haben. Das sind irgendwelche Aushilfsarbeiter oder Arbeiterinnen, die wirklich keine Ahnung, die haben sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt.
Ja.
Auf jeden Fall kommt es bei mir so rüber. Und dann kommen die an und dann geht's los.
Aber denen würde ich zum Beispiel am Ende auch den Vorwurf nicht machen. Also
nein, aber damit will ich nur sagen, die Strukturen sind falsch, so dass eben da Sachen, ich meine, wenn du einmal so einen Busch abschneidest, ist der weg.
Ja.
Du kannst ja nichts mehr ändern daran, dann ist das so, ne? So, jetzt haben wir hier ganz viel gemeckert. Ich möchte,
ich habe nicht gemeckert.
Ich habe schon gemeckert.
Ja, aber ich wollte nicht meckern, weil ich wollte sagen, hallo, vielleicht kam das nicht rüber, aber ich habe eine brachliegende Fläche gefunden, voll mit Vögeln, voll mit Goldammern, Grauammern und so weiter. Und ich weiß nicht, ob die von irgendwem jetzt zufällig da angepflanzt wurde, ob die dort über Jahre wachsen darf, das würde ich gerne herausfinden, weil ich möchte diese Fläche, am liebsten möchte ich sie pachten und schützen. Vielleicht mache ich das einfach.
So. Das finde ich super schön.
So.
Ich hoffe, dass wir das rausfinden können.
Ja.
Aber irgendwie wird's passieren.
Ja, weil oft ist es dann für einen, dann wird das subventioniert, dann wird das für einen Herbst gemacht und im nächsten Jahr steht da wieder Raps. So, und es ist, das ist halt das Problem. Jetzt fängt wieder an zu meckern. Also, Antonia, was hast du denn heute gesehen auf deinem kleinen, feinen Balkon?
Ich möchte jetzt einfach wirklich genau das, also die Frage, das Erste, was ich gehört oder gesehen habe. Ich habe relativ spät einen Vogel heute gesehen, erst so um 9, aber davor habe ich heute Morgen eine Amsel gehört mit einem Warnruf.
Achso, ich dachte,
das war das Erste. Bitte?
Ich dachte mit Gesang, aber Warnruf ist auch schön.
Nee, war ein Warnruf und wahrscheinlich...
Ach doch, Adolder kommt, hat die gesagt.
Amsel, explodierender Bodenalarm.
Ist aufgestanden. Alle in Position.
Ich hab Antonia erstmal... Hör auf. Nee, auf jeden Fall hat die hier unten rumge... So. Genau.
Sie ist wach. Sie ist wach.
Antonia ist wieder da. Sorry, Philipp.
Ja.
Hör auf.
Okay.
Nee, also auf jeden Fall... das habe ich gehört und damit möchte ich es auch belassen. Ansonsten poste ich ja auch regelmäßig und habe wieder ganz viele Sittiche hier.
Ja.
Und das Übliche.
Schön.
Aber ich finde, jetzt gehen wir auf unseren Tagesvogel direkt über.
Nee, finde ich nicht. Nämlich eine Sache noch, weil apropos posten, Entschuldigung, aber apropos posten, ja. Ich weiß, es sind nicht alle bei Instagram, deswegen wollen wir nicht wieder damit anfangen. Aber es schicken uns auch Menschen, die nicht bei Instagram sind, öfter Sachen zu. Das ist super schön und ich habe jetzt schon 2 oder 3 Mal einen leisen Amselgesang zugeschickt bekommen. Also Stichwort Amsel, es geht langsam wieder los. Das wollte ich nur sagen. Es ist Mitte Januar und es geht wieder langsam los. Ja. Und gestern bin ich aus dem Haus getreten und eine Kohlmeise hat gesungen, als wäre März. Also, das hat mich auch gefreut. Also, das, ja, und das war so. Also ich habe auch danach gelesen, es ist auch tatsächlich so, dass die im Januar langsam anfangen und das war das Schönste einfach, dass ich diesen das Ruf, Schönste. Den man wirklich jetzt so lange nicht gehört hat, ich dachte, hallo, du kleine Maus, weil es ist was anderes, als wenn da, ich habe ja 10 Kohlmeisen, die sitzen am Futterhaus und mampfen da rum, also ich sehe die immer, aber auf einmal macht sie wieder dieses Geräusch und ich dachte, oh, also mir ist richtig das Herz aufgegangen, so, das wollte ich noch kurz sagen.
Ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich hatte das Gleiche vorgestern, weil ich spazieren habe, ein Rotkehlchen gehört.
Och.
Und das hat so richtig abgedonnert.
Ja.
Und ich weiß auch warum, weil nämlich nebenan das andere saß. Ja. Und dann bin ich mit der Luzi, meiner Tochter, da entlang gegangen. Und dann, jetzt möchte ich kurz angeben, habe ich zu meiner Tochter gesagt, was ist das? Und dann hat die sich zu mir gedreht, ein Rotkehlchen. Und dann habe ich gedacht, ich habe alles erreicht in meinem Leben, was ich erreichen wollte.
Ist das schön.
Ist das nicht schön?
Ja, mega schön.
Dass meine Tochter mich anguckt, die hört kurz ein Rotkehlchen. Oh, ist das schön. Dachte ich. Ich habe fast geweint.
Ja.
Ich so, ja. Ja, also.
Und irgendwann kommt die Phase, wo sie dann sagt so, bist du dumm? Ein Rotkehlchen. Weiß doch jeder.
Ja, oder die Phase, oh nee, Mama, komm,
ja,
hör auf.
Ja, egal. Aber jetzt sind wir in der Phase, ein Rotkehlchen. Och Mensch, ist das schön.
Ja, ist das nicht schön?
Ja, super schön. Richtig schön.
Ja.
So.
Jetzt sind wir beide ruhig, weil wir hören nichts mehr. Bist du noch da?
Ja, ich dachte, du redest und ich höre einfach nichts.
Nee, wir haben jetzt einfach beide eine Pause gemacht. Ist aber nicht schlimm, weil jetzt kommt unser Vogel. Für heute ist der Kohlgrabe.
Ja,
so, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus.
Ich habe es jetzt gesagt.
Ja, du hast auch recht. Wir haben so rumgelabert, aber fand ich schön. Fand ich auch schön mal wieder, muss ich sagen.
Ja, ja.
Also.
Ja. So, und was findest du schön an dem Kohlgrabe? Das ist jetzt meine erste Frage
an dich. Was ich an dem Kohlgraben schön finde, an ihm äußerlich muss ich gar nicht drüber reden, sprechen wir gleich bestimmt drüber. Ich habe eine besondere Beziehung zum Kohlgraben, weil ich wahnsinnig glücklich bin, dass ich ihn wahrscheinlich 2-3 Mal die Woche sehe. Ganz zufällig ist ein Vogel, der mich hier ganz normal begleitet, wie auch der Spatz oder anderswo das Rotkehlchen. Und das hätte ich natürlich nie gedacht als Kind früher, weil ich komme ja aus dem Nordwesten. Ich habe eben nochmal mir die Verbreitungskarte genau angeguckt und da ist tote Hose, fast tote Hose und hier im Osten nicht. Es ist wieder, muss man sagen, eng besiedeltes Kohlgrabengebiet und der Vogel war in den Mitte des letzten Jahrhunderts war der so gut wie ausgestorben und hat sich auf kleinste Gebiete in den Alpen zurückgezogen. So, deswegen, ich habe so weit ausgeholt, weil das mich einfach wahnsinnig freut, dass ich diesen Vogel, der so majestätisch ist, so schön ist, so schlau, das werden wir jetzt drüber sprechen, aber dass ich den hier so in meiner Umgebung habe. Und wenn ich dann im Frühjahr sehe, wie die sind ja zu zweit oft unterwegs, wenn die zusammen agieren, die Pärchen, die Balz, die fliegen, die spielen so miteinander, da geht mir das Herz auf. Also das ist wahnsinnig schön, deswegen, es ist einfach ein wahnsinnig spannender Vogel, ein wahnsinnig schöner Vogel und vor allem ein sehr beeindruckender Vogel, weil wenn man sonst immer nur Krähen sieht, nichts gegen Krähen, aber daneben dann den Kohlgraben, dann denkt man sich, okay, das ist der König.
Ja, absolut, das glaube ich auch. Also ich kann das leider nicht sagen. Ich habe hier, wir haben keine Raben hier und vielleicht irgendwo in NRW, das weiß ich gar nicht.
Ja, selten, aber, ich habe ja nachgeguckt, also die Kölner Bucht ist wirklich am wenigsten. Das ist leider genau der Teil. Und auch die ganze Westgrenze, also oben runter vom Emsland, Ostfriesland, kann man eigentlich runtergehen an der holländischen Grenze, da ist sehr, sehr wenig tatsächlich Kohlgrabengebiet. Aber ich lese überall, dass es wieder aufwärts geht. Also wer weiß.
Ja, also deshalb kann ich das nicht sagen. Ich finde ihn aber, komme ja gleich noch zu, aber ich finde ihn einen wirklich außergewöhnlich schönen Vogel. Wenn man sich den wirklich mal anguckt, was ich natürlich jetzt noch mal gemacht habe und so. Also auch extrem, ja, das darf man eigentlich gar nicht sagen, weil er niedlich ist, ist er eigentlich nicht. Aber es ist schon.
Ja, aber irgendwie schon.
Wenn der, ja, irgendwie schon. Also es ist ja auch so, dass ich aufgewachsen bin und sehr viele Trickfilme gesehen habe. Ja. Meine Mutter ist ja in den USA groß geworden, hat Walt Disney sehr früh in mein Leben gebracht. Und der Rabe spielt in vielen gezeichneten Büchern oder überhaupt in der Kinder-, in der Mythologie, überhaupt in den ganzen Geschichten eine besondere Rolle. Und daher ist er, glaube ich, jedem Kind auch bekannt.
Ja.
Und wird manchmal ein bisschen böse, aber immer irgendwie wie so ein, wie kann man das nennen, wie so ein Verbündeter von Menschen.
Ja, ich finde auch.
Ne? So ein Verbündeter.
Genau,
er ist so,
weil er so schlau ist auch.
Zwischen Tierwelt und Menschenwelt. Also so ein, wie so ein, eine sehr mystische Figur, wegen der Intelligenz natürlich, aber auch einfach als Bote des Lebens und Bote des Todes etc. Und daher kannte ich ihn, aber wenn man ihn wirklich jetzt mal sich in Videos anguckt, der hat ja diese Federn am Kopf, die er dann so, so aufstellt und so einen großen Kopf bekommt, dann muss ich leider sagen, das ist schon echt extrem süß.
Also ich finde auch.
Der ist schon ein sehr süßer Vogel, obwohl ich oft gehört habe, man kann auch, also mit dem Schnabel kann der auch richtig abgehen. Ne?
Naja, man muss ja, ich glaube, man muss da weit ausholen, dass man verbindet mit dem Vogel wahnsinnig viel. Ich verbinde mit dem, ich finde den auch süß, aber ich glaube, wir finden ja fast alle Vögel irgendwie süß, deswegen machen wir den Podcast oder wir finden sie auf jeden Fall interessant, aber ich finde ihn wahnsinnig schön. Ich verbinde mit ihm, was du auch gesagt hast, mit den Geschichten, mit den früheren Geschichten, also die jetzt in unserer Zeit vielleicht die Kinderbücher, ich habe sowas wie Siebenstein früher geguckt mit dem Raben, wie ist der Rudi oder so. Es gibt doch jetzt auch immer noch Kinderbücher damit. Der ist eher positiv konnotiert und das sehe ich auch so, aber er war eben ganz früher im Mittelalter und noch eher war er einfach sehr, sehr negativ konnotiert. Und Aberglaube und das, ich glaube, das rührt daher, dass er eben sehr, auch dass er schlau ist, dass er als Konkurrenz gesehen wurde und dass er tatsächlich, er ist ja ein Aasfresser und er hat, das habe ich nochmal nachgelesen, wenn früher irgendwelche großen Schlachten waren, Kriege, waren immer sofort Raben auf den Flächen und haben eben die Toten gegessen.
Ja.
Haben die Augen als erstes ausgepickt. Und so, das heißt, es war natürlich ganz schnell ein super schlau von dem Tier, aber ganz schnell auch ein Vorbote des Todes, ne, muss man dazu sagen. Und das wurde ihm dann.
Ja, ich weiß nicht, also ich bestimmt, auf jeden Fall. Aber er hat auch durchaus gute.
Ja.
Also in der Mythologie, ist ja sagenumwoben und eben, der hat auch so als Wegweiser, Retter. Nahrungsbringer, also der hat auch andere, ganz klar andere Dinge oder andere Konnotationen, aber insgesamt durch dieses schwarze Aussehen kann man ja auch vom Aussehen so ein bisschen ableiten und dann immer
Rabenschwarz. Unterwegs.
Rabenschwarz. Und das ist er ja auch wirklich, das ist ja auch geil, so ein richtig schwarzer, großer Vogel.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, der frisst ja wirklich alles.
Ja.
Alles. Also er muss ja alles.
Alles.
Alles. Und ist auch da ein extrem guter Jäger wohl.
Ja. Ich habe gesehen,
weil haben wir das schon gesagt?
Was?
Der intelligenteste Vogel ist.
Ja, nee, das haben wir eben auch noch nicht gesagt. Gibt. Das gehört dazu.
Ja.
Das gehört dazu. Ja.
Ja.
Deswegen ist auch,
mit Abstand.
Ja, wir haben noch über diese Mythologie geredet, weil es so ein bisschen, oder ich frage mich, dass er, das ist spannend, weil er ist fast ausgerottet worden in Mitteleuropa, weil in ihm so ein Feindbild gesehen wurde. Gleichzeitig war er, wenn man sich da ein bisschen einliest, bei den Germanen, war er zum Beispiel bei den germanischen Göttern, galt er als Überbringer von Botschaften. Weil er so schlau war auch, ne? Also den hat man sich dann, man kann die ja auch gut aufziehen, die sind sehr schlau, wenn man die sozusagen früher per Hand aufgezogen hat, ich spreche jetzt von ganz, ganz früher, dann waren die eben auch treu. Und ich glaube, diese Verbindung zum Menschen war auch mal ganz früher eine sehr positive. Also man, ne, sieht man ja auch in Filmen oft, dass der irgendwie losgeschickt wird und dann kommt er wieder und hat so als Späher, ne? Zum Beispiel.
Ja.
Und das ist interessant, dass sich das dann irgendwann gewandelt hat. Also so. Und jetzt auf einmal wandelt es sich ja wieder, weil in den ganzen Kinderfilmen und so sind diese ganzen Raben und in den Büchern sind die ja eher so Kumpels und so schlau und so naseweiß.
Ja, die sind so, die sind, und das waren sie aber durchgehend, die sind immer so, also Botschaftenbringer auf jeden Fall. Mhm. Und dann so ein bisschen... Also natürlich Verbündete, aber auch nicht freundlich immer, sondern die sagen das,
unabhängig, was sie... Unabhängig,
ja. Genau.
Ja.
Und das haben sie auch, glaube ich, dann durchgezogen sozusagen.
Ja, das stimmt.
Durch die ganzen Mythen und auch durch die... Ich sag's jetzt, also ich mache einfach mal weiter, machen wir es mal umgekehrt dieses Mal. Auch durch die Literatur hindurch ist der Vogel einfach so ein... so ein Bote.
Ja.
Und es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das schon ganz lange, das ist ein Gedicht von Edgar Allan Poe, das heißt Der Rabe.
Ich kenne das, das ist aber so super lang, oder?
Ja, mega lang.
Jetzt leg mal los.
Ist eins,
bis morgen.
Ja.
Tschö.
Nee, ist eins der bekanntesten US-amerikanischen Gedichte, die es gibt. Edgar Allan Poe, sowieso ein sehr bekannter Literat und sehr dunkel. Immer sehr dunkel, hat die krassesten Geschichten geschrieben. Aber der Rabe geht eben um einen verzweifelten Mann, der seine Frau, seine Geliebte verloren hat. Die ist gestorben. Und dann kommt eben dieser Rabe und eben wieder als Botschafter sozusagen. Und haben wir auch noch nicht ganz klar gesagt, aber Raben können ja auch sprechen. Also können sich die Sprache aneignen.
Ja.
Oder auf jeden Fall Geräusche, die Sprache nachahmen. Und dieser Vogel, ich sage es jetzt mal im Englischen, sagt die ganze Zeit nur nevermore. Also niemals wieder im Deutschen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie man es übersetzt hat. Im Englischen nevermore. Und er fängt dann an, diesem Vogel Fragen zu stellen. Ne? Werde ich sie wiedersehen? Und das ist einfach so traurig, weil der Vogel kann ja, man weiß nicht, kann er nichts anderes sagen? Oder ist das nevermore? Auf jeden Fall zerbricht der Mann
oder, am Ende. Oder sagt, er fragt es nie wieder? Zum Beispiel, könnte auch sein.
Ja, also hier, ich sehe es gerade, nimmermehr.
Nimmermehr, okay.
Nimmermehr, nevermore. Mhm. Ne? Und dann fragt er, werde ich Lenore, so heißt das, diese Frau im Himmel wieder treffen. Dann sagt er eben, nimmermehr. Und daran zerbricht eben dieser Mann und am Ende liegt seine Seele im Schatten dieses Rabens sozusagen.
Ja.
Und das ist eine ganz dunkle Geschichte, aber sehr bekannt und jeder, der amerikanische Literatur studiert, wie ich es getan habe, kennt die.
Ja.
Und da ist der Rabe, wie gesagt, auch wieder jemand, der ist nicht böse, aber er wird dargestellt als etwas, ein Überbringer von einer Botschaft und man weiß auch nicht genau, wie steht er dazu.
Ja.
Also ist sehr... finde ich sehr interessant.
Ja. Ja.
Und vielleicht zu dem Gedicht. Ich habe auch heute ein Lied rausgesucht, auch übrigens auf Anfrage von einem unserer Kollegen bei Instagram. Ich hasse das Wort Follower.
Na, dann sag doch unserer Hörer. Also wir sollten ja vielleicht mal
Hörer,
unterscheiden.
Genau.
Wir haben natürlich eine Community bei Instagram, aber wir haben natürlich eine große Gemeinschaft an Hörerinnen und Hörer und einige davon sind bei Instagram und schreiben uns da und nutzen diesen Kanal. Und deswegen kann man, glaube ich, sagen, ein Hörer. Also bitte, sag, was du sagen willst.
Naja, da hat sich ein Hörer, als er gehört hat, dass wir den Kolkraben machen, schon ein bestimmtes Lied gewünscht. Und das spiele ich auch nachher. Und das ist auch, das sage ich jetzt schon mal, von The Raven, also von diesem Gedicht abgeleitet und interpretiert dieses Gesicht.
Kleiner
und das
Teaser.
Sind nicht die ein kleiner Teaser. Und das sind auch nicht die einzigen, die das gemacht haben. Ja. Also Lou Reed zum Beispiel hat ein ganzes Album von Poe. Ich liebe ja Lou Reed, by the way. Aber ich habe mir das angehört, da labert er dann auch das Gedicht runter. Da dachte ich, nein, wir machen lieber Musik.
Nee, so, ist gut.
Also das schon mal
vorab. Aber wo wir gerade bei Literatur und so sind, würde ich jetzt gleich als Überleitung auch wieder zurück gleich nehmen zur Stimme und zu einigen anderen Dingen, die der Kohlgrabe mit sich bringt. Ich habe nämlich natürlich auch was, was man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Das ist die Fabel vom Fuchs und dem Raben.
Ja!
Ich glaube, die kennt wirklich fast jeder. Jeder, ja. Ich weiß es nicht. Also meine Mutter hat den immer, mir immer auf Französisch runtergedichtet, weil sie angeben wollte, dass sie Französisch kann. Dabei hat sie es einfach auswendig lernen müssen in der Schule. Sie kann gar nicht mehr so gut Französisch, aber das war immer sehr lustig, weil sie das immer so runtergeleiert hat. Ich glaube, diese Fabel gibt es in fast jeder Sprache. Wir haben es im Lateinunterricht damals wirklich gemacht, auseinandergenommen, auch auswendig gelernt. Ich habe es aber auch in anderen an der Uni nochmal gemacht. Und zwar kennt die eigentlich jeder. Ich muss sie jetzt auch nicht vorlesen, weil es gibt da tausend Interpretationen. Das wüsste ich gar nicht, welche ich vorlesen sollte. Sie geht aber ursprünglich auf Aesop zurück, also auf den antiken griechischen Dichter, der ja Fabeln und Gleichnisse, Geschichten aufgeschrieben hat. Und der wird
vor allen Dingen mit Tieren immer.
Genau, und der wird angegeben mit so 6. Jahrhundert vor Christus. Das zeigt, da war der Rabe einfach schon am Stissel. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie...
Der war am Stissel.
Der war sowas von am Stissel. Und nicht irgendwie jetzt seit 100 Jahren oder so. Nee, der Rabe war immer schon fest verankert in der Mythologie. Und da, das finde ich so spannend, ist der Rabe ja am Ende eigentlich der Verlierer in dieser Geschichte, obwohl er ja so schlau ist. Und das, ich erzähle einfach nochmal ganz kurz, die ist ja ganz kurz, also der Rabe sitzt auf einem Baum, ich habe sie jetzt nicht vor mir, die Fabel, aber ich gebe es jetzt mal so wieder, wie ich sie mir gemerkt habe. Der Rabe sitzt auf einem Baum und hat ein Stück Käse irgendwo geklaut. Also erstmal sehr schlau. So. Und möchte dieses Stück Käse fressen und dann kommt der Fuchs unter diesem Baum, will den Käse auch haben und sagt zu dem Raben, ach Mensch, Herr Rabe, sehen Sie heute wieder gut aus? Schönes Gefieder, in der Sonne glänzen, Sie sind echt ein Prachtexemplar, bla bla bla. Der Rabe freut sich und denkt, ach ja, wie nett, Herr Fuchs und so weiter. Wenn ihr denn auch so schön singen könntet, wie ich weiß nicht, irgendwelche anderen Vögel, dann werdet ihr doch der König des Waldes oder sowas. Und dann fühlt der Rabe sich geschmeichelt und macht den Schnabel auf, will singen, macht aber nur bläh. Und oder so ähnlich, kommen wir gleich zu. Und dann fällt ihm natürlich der Käse aus dem Schnabel. Ja. Und der Fuchs hat gewonnen. Nun muss man dazu sagen, der Fuchs ist natürlich, glaube ich, in der Mythologie immer noch der allerschlauste von allen Tieren. Glaube ich, das wird auch darauf zurückgeführt. Aber was die Lehre eben ist, in dieser Fabel haben wir immer eine Lehre, dass der Kohlgrabe in diesem Fall sehr eitel war. Mit seinem schillernden Gefieder und seiner Stimme und so weiter, so sehr von sich überzeugt und dass sozusagen das die Klugheit schlägt, wenn man so will, und dass man, wer eitel ist, oft verliert. So. Und das, finde ich, passt irgendwie auch zu dem Raben, obwohl er so klug ist und schlau und wie gesagt der schlauste Vogel, da gibt es ja tausend Studien zu auch, finde ich, hat er auch immer etwas Eitles. Ich finde, es passt ganz gut. Durch diese Federn, auch wie sie gehen, wie sie stolzieren. Und dann, ja, sie gucken sich ja auch gerne, Rabenvögel allgemein, schauen sich ja gerne in Scheiben an, in Autos und so, jetzt in der modernen Welt. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Rabe, glaube ich, diesen Ruf hat, etwas eitel zu sein. Zu Recht, weil er, finde ich, einfach auch sehr, sehr schön ist, weil vor allem auch dieses Gefieder, was auf den ersten Blick schwarz ist, beim näheren Hinsehen natürlich auch ganz viele Farben in sich trägt.
Ja, also ich möchte dazu was sagen, weil es geht ja, ich bin gerade kurz eingeschlafen, jetzt bin ich wieder aufgewacht. Okay. Und jetzt möchte ich zu dieser Fabel was sagen. Ja, die ist gut, aber ich habe...
ich hab etwas Besseres.
Die ist gut, Philipp, aber jetzt geht's weiter.
Yes, tschüss.
Ich habe Ich habe wegen der Intelligenz so ein bisschen recherchiert und es gibt von der BBC, die ja sowieso die Besten sind, ein kleines Video, was ich mir angeguckt habe und das war so interessant, ja, auch über die Intelligenz dieser Vögel. Mhm. Und zwar haben die da zwei Raben gezeigt und der eine Rabe, also sie haben Essen hingelegt, der eine Rabe ist zu dem Essen hingegangen, hat das ganze Essen in sein Maul gestopft. Das machen die wohl und dann hat er es versteckt. Dann ist er weggelaufen und wollte es verstecken oder hat es versteckt, hat dann angefangen, so Grasbüschel, das ist auch so Grasgröße. So, und jetzt kommt's. Dann kommt ein anderer Rabe und guckt, was der macht. Und dann hat der Rabe aufgehört da und ist ganz so geflissentlich woanders hingegangen und hat so getan,
ja,
als würde er da das Essen So, und jetzt kommt's. Und würde er da das Essen irgendwie verstecken? Dann hat der andere Rabe, der das gesehen hat, angefangen so zu tun, als wäre er drauf reingefallen und hat angefangen da so rumzugucken und so, wusste aber, wo das Essen war, weil er schon das gesehen hatte.
Und weil er auch wusste, dass er verarscht wird.
Genau, und hat dann so weitergemacht und an den Stellen sozusagen angefangen und immer wieder geguckt, was der andere Rabe macht, der dann gedacht hat, okay, jetzt bin ich ist wieder zum Essen gegangen und hat da versucht, das irgendwie zu verscharren. Und irgendwann haben die dann die Kamera laufen lassen, ist dann der Vogel schnurstracks, ganz geradlinig, ja, zu diesem Platz gegangen und hat das gegessen. Das heißt also, die sind so klug, dass sie abwägen können, was denkt der andere,
genau,
was ich jetzt mache.
Und das ist einmalig. Also, dass krass. Dass so Vögel sich irgendwie merken, da ist ein Mensch, ich fliege lieber mal weg oder so. Das ist ja fast ein Instinkt.
Ja.
Aber dieses um die Ecke denken und sich Dinge merken, da gibt es tausend Studien zu, auch ganz aktuelle und neue und moderne, die wirklich sagen, teilweise sind Kolkraben kognitiv auf dem Stand von Menschenaffen. Da gibt es tausend Studien, wie gesagt, so super spannend. Aber vor allem die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind dafür so ausschlaggebend. Ne? Also so Dinge, wo du wirklich denkst, okay, die verarschen sich gegenseitig.
Und vor allen Dingen, die sagen auch nicht, also die sagen auch nicht wahrscheinlich wie Menschen, sondern die sind so klug wie Menschenaffen.
Ja.
Also die sind wirklich, was ihre soziale Kompetenz und die Kognitivität, also ne, das Kognitive,
ja,
das sind extrem kluge Tiere.
Ja, und so. Zum Beispiel auch, es gibt, die spielen ja auch miteinander. Es gibt Videos, wofür Kolkraben gerade berühmt sind, in den Bergen, wenn Schnee liegt zum Beispiel. Es gibt Videos davon, wie diese Vögel rodeln. Einfach zum Spaß gleiten die so Abhänge runter und haben einen mega Spaß.
Ja.
Und sowas kennt man eigentlich nicht aus der Tier-, also aus der Vogelwelt, dass die so Dinge machen, weil sie rausgefunden haben, dass das richtig Bock macht. So.
Mhm.
Und das zeigt ja, ist ja auch eine gewisse Intelligenz, dass sozusagen solche Sachen einfach so zu machen, weil es Spaß macht. Das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, total. Ja. Und also ich hab das nicht weiter verfolgt, aber es ist wohl auch so, dass untereinander, es gibt viel Forschung, hast du ja schon gesagt, über die Vögel. Aber abgesehen mal von den ganzen Tests, die man macht, jetzt gibt es ja auch dieses aus Osnabrück diese neue Untersuchung.
Schönen Gruß.
Hast du mir ja auch nochmal geschickt.
Da hatte ich ja mein Abi gemacht. Ne? Da liegt ja meine Bildung zugrunde. In Osnabrück. Lieben Gruß an meine Heimat. Da ist eine Studie gerade ganz fresh rausgekommen
von der Uni. Die kann man sich mal angucken und nachlesen. Es ist wirklich sehr interessant. Da geht es um Jungvögel und wie schnell die kognitiv begreifen und müssen auch in der Gruppe. Aber diese Gruppendynamik unter den Raben.
Ja.
Ich habe jetzt wirklich vor dieser Folge versucht, diesen Artikel zu finden. Den gab vor 15 Jahren oder 10 Jahren ist der rausgekommen über eine Forscherin. Ich habe ihn leider nicht mehr gefunden. Da geht es um das Sozialleben der Raben. Und das muss innerhalb der Gruppe so krass sein, dass die ja auch eigene Dialekte sprechen.
Ja.
Das heißt also, die reden untereinander in einer eigenen Sprache sozusagen.
So bayerisch.
Ja, und unter anderem, ja, ich meine, das ist doch voll, ich finde es eigentlich, ich finde es einfach super interessant und das ist wirklich so ein Feld, wenn ich Biologie oder Biologe wäre oder Verhaltensforscher, würde ich wirklich mit Raben arbeiten, glaube ich. Ich fände das so interessant.
Total. Ja, ist super spannend.
Das sind bemerkenswert, bemerkenswerte Tiere und kein Wunder, dass die so abgehen, auch in den ganzen Geschichten und so.
Ja,
das ist schon
auf jeden irre. Fall. Ich glaube, wir müssen aber, das ist ganz wichtig, wir haben jetzt so viel vorausgesetzt und ich möchte dem Anspruch gerecht werden, dass man hier auch noch ein bisschen was lernt über den Vogel selbst.
Dann lies doch mal bitte aus unserem Buch vor, oder?
Ja, das, weil es ist natürlich ganz, eine kurze Vorrede dazu, ganz kurz auch wieder die Augen zumachen, Antonia, kleines Nickerchen.
Okay.
Ich sag Bescheid dann, wenn ich fertig bin. Weil ich glaube eben, dass viele, die auch anfangen mit Ornithologie, mit Vogel beobachten und so weiter, sehen, wenn sie einen schwarzen Vogel auf dem Feld sehen, sagen erstmal, das ist ein Rabe oder eine Krähe, aber sie sind sich manchmal nicht sicher. So, ich glaube auch, dass viele Kinder sagen, ah, guck mal, ein Rabe, so wie sie zu einem Mäusebussard sagen, guck mal, ein Adler.
Ja.
Guck mal, ein Adler oder wie auch immer.
Ja.
Und das liegt natürlich auch an dieser langen Geschichte und auch, weil die Familie natürlich Rabenvögel heißt, also die Krähen, die es bei uns gibt, Dohlen übrigens, auch Elstern und Eichelhäher, das ist alles eine große Familie, die Rabenvögel. Und die sind übrigens alle so intelligent. Also die ganzen, und da gibt es Unterschiede, der Rabe ist natürlich der King, aber die sind alle natürlich, haben wir auch damals beim Eichelhäher in der Folge drüber geredet, die sind alle relativ intelligent. Aber zur Unterscheidung ist wirklich, wenn man in einem Lebensraum des Kohlgraben sich aufhält und es könnten dort Kohlgraben sein, wenn man ihn dann mal einmal gesehen hat, einmal sieht man ihn sogar neben Krähen, dann sieht man einfach, wie viel massiv größer er ist. Das ist der, das ist der größte, übrigens spannend, größte Singvogel der Welt. Also, Rabenvögel gehören zu den Singvögeln. Das hat nicht viel damit zu tun, dass sie besonders schöne Lieder singen, sondern es hat mit dem anatomischen Aufbau der Kehle zu tun. Sie sind also in der Lage, da haben wir auch beim Eichelhäher darüber geredet, dass sie theoretisch so, manchmal auch so leise kleine Melodien machen, also von sich geben. So. Und der Kohlgrabe ist weltweit der größte Singvogel und er ist eben auch der größte Rabenvogel dadurch. Und zwar wird er, glaube ich, ich lese gleich vor aus Paré, aber er wird, glaube ich, 65 cm lang oder so. Das ist einfach, muss man sich mal vorstellen, das ist sehr massiv. Und dieses Massive unterscheidet ihn auch von Krähen. Also auch wenn man ihn alleine sieht auf dem Feld und nicht den direkten Vergleich hat, er ist sehr massig.
Und vielleicht auch noch zu dem, zu dem Unterschied, ganz wichtig, das ist wie beim Wolf und beim, ich sag mal, Husky oder so, weil man ja manchmal denkt, das ist ja, sieht ja aus wie ein Wolf, wie auch immer. Das ist da bei der Schnauze und bei dem Raben oder bei der Krähe kann man das sehr gut am Schnabel erkennen, finde ich. Weil der Schnabel ist wirklich viel größer als bei einer Krähe.
Ist super klobig, also ist ein Riesending. Genau, und er hat auch so diese, an der Kehle, diese Federn, die, wenn er ruft sowieso, dann gehen die so nach vorne, also da so ein, ne, dann wird der Kopf nochmal größer. Aber diese Federn an der Kehle sind auch so ein bisschen spitzer, immer.
Ja, und er hat doch auch diese Nasalborsten oben auf dem...
Ja, genau. Weißt du, an was die mich erinnert haben, als ich mir nochmal so ein Bild angeguckt habe, so ein ganz nahes Bild vom, also von diesem wunderschönen Vogel mit dieser... Mit diesem Schnabel und den Augen. Es sind so tiefbraune Augen übrigens. Sie sind nicht schwarz, sie sind ganz dunkelbraun. Und diesen Borsten, wie hast du sie gerade genannt?
Nasalborsten.
Hast du das ausgedacht? Ist ja ein lustiges Wort.
Nee, das habe ich gelesen. Also jetzt mal gut hier.
Okay, gut. Die Nasalborsten haben mich erinnert an diese, das sind so... ich habe ja mal in Spanien gelebt. Es gibt diese spanischen schicken Schuhe. Das sind so schicke Schuhe, so Slippers. So aus Leder. Und die haben obendrauf so eine Deko. Jetzt sag bitte nicht, du kennst das nicht. Scheiße, das ist jetzt super, super peinlich. Das geht man, sieht man auch bei so Trachten von so spanischen Trachten. Die haben oft als Deko oben auf dem Schuh diese, wie so ein Bommel. Das kennst du.
Du meinst, oben auf dem Lederschuh sind dann so Fransen.
Ja, ja. Das kennst du doch.
Kenn ich nicht.
Doch, kennst du. Das haben auch so...
Weiß ich gerade nicht.
Doch, Mann, scheiße, super peinlich. Wo sind denn hier die Modemacherinnen und Macher? Also.
Ja, das können wir ja an die Zuhörer mal weitergeben.
Sorry.
Und dann können die so ein paar Bilder
schicken. Aber ich will jetzt nicht hier so blamieren. Es weiß bestimmt jemand, was ich meine. Es gibt so schicke, spießige Schuhe. Bestimmt auch laufen die auf Sylt rum oder keine Ahnung wo.
Ja, dann lauf die, das kannst du auch mal posten.
Ja, und die haben diese Fransen oben drauf. Und so sieht das beim Kohlgraben auch aus. So, und wehe, das sagt jetzt, niemand weiß, was du meinst, Philipp. Dann ist hier Feierabend. So, ich lese jetzt Schluss vor. Aus. Der Kolkrabe aus Pareys Vogelbuch, falls ihr davon schon mal gehört habt. Der Kolkrabe. Unter der Verbreitungskarte steht übrigens früher in ganz Europa, in Mittel- und Westeuropa, zunehmende Wiederbesiedlung. So sieht's aus. Kolkrabe, Corvus corax, Länge 64 cm. Ein massiger, schwarzer Vogel, wesentlich größer als Raben und Saatkrähe. Auffällig der klobige Schnabel und die typische Flugsilhouette mit kräftigem Kopf, relativ schmalen Flügelspitzen und keilförmigem Schwanz. Rufe tief, rau, gurgelnd, quap, krak oder krok. Auch hoch, metallisch, klong. Streckenflug, wuchtig, segelt oft mit ausgestreckten Flügeln und kann dann mit einem Greifvogel verwechselt werden. Vollführt im Frühjahr bei der Balz akrobatische Flugkunststücke. Gang aufrecht und würdig, ich habe eitel gesagt, während der Brutzeit einzelne Paare in großen Revieren, danach in zumeist kleineren Trupps, die gemeinsame Schlafplätze aufsuchen. Von der Tundra bis zur Wüste und vom Gebirge bis zur Meeresküste in offenen oder locker bewaldeten Landschaften. Brütet gern an Felsen und Meeresklippen, wo diese nicht vorhanden, auf hohen Bäumen. So.
Interessant, wusste ich gar nicht mit dem Meer.
Ja, sieht man, ich glaube, in Norwegen, wenn man mal eine Doku über Skandinavien und so sieht, da sind die auch noch recht weit verbreitet. Da ist ja auch sehr viel Meer. Da leben die auch. Und was mir hierbei noch eingefallen ist, anders als Krähen, die ja wirklich auch in Berlin wahnsinnig verbreitet sind und oft in Trupps sind, sind Kolkraben das tatsächlich nur im Winter. Und sind sehr, sehr eng an ihre Partner gebunden. Man sieht die fast immer zu zweit. Also ich habe hier, glaube ich, noch nie einen alleine gesehen. Das ist so schön. Die fliegen immer zu zweit durch die Gegend, rufen im Flug. Und dieser Ruf, es ist auch kein...
Ja, den mache ich jetzt mal. Jetzt mache ich mal den Ruf, ja?
Es ist kein Krähe, sondern es ist so sonor. Das ist so, kommt so aus tiefster Tiefe. Jetzt geht's los.
Also der kommt mir natürlich sehr bekannt vor, der
Ruf. Ja, den kennt man, aus jedem Film, ne? Das ist ja auch der Punkt. Also, keine Ahnung, ich habe gestern noch so eine Krimi-Reihe angefangen, dann bin ich leider eingeschlafen, so eine französische. Und da war auch total klassisch. Erste Folge spielt irgendwo in Frankreich im Wald, sofort kamen da Raben und sofort dieses Geräusch. Und das passt eben auch einfach dazu. Deswegen kennt man dieses Geräusch.
Das stimmt.
Obwohl man es noch nicht jeden Tag vor der Haustür gehört hat, glaube ich, ne?
Ja, nee, das passt eindeutig.
Und es ist ein anderes Geräusch.
Und auch die Farbe.
Genau, es ist ein anderes Geräusch als dieses Krächzen von Krähen. Das ist wirklich ein Unterschied. Das ist viel sonorer. Und wenn du das über dir am Himmel hörst, dann... Also ich glotze sofort nach oben und renne vor die nächste Laterne, weil das einfach... weil die auch immer im Flug rufen, das ist ziemlich sicher. Und eine Sache noch, was ich zu dem Brutplatz sagen wollte, hier, weil ich gerade vorgelesen habe, an Felsen und so weiter. Ja, es gibt die erste nachgewiesene Gebäudebrut, übrigens habe ich gesehen, mitten in Berlin-Kreuzberg, an einem... Warte, ich lese vor. Höchste Brutplätze wurden in Europa bis 1800 Meter über normal Null nachgewiesen. Erstmalig in Deutschland wurde im Jahr 2006 in Berlin-Kreuzberg eine Gebäudebrut auf dem Freilauf eines Kirchturmes festgestellt. Und das stimmt, ich habe in Berlin auch öfter schon überfliegende Kolkraben gesehen, also in den großen Stadtparks und so. Der Vogel kommt langsam zurück und das ist sehr, sehr schön. Und bevor wir jetzt in die Musik gehen, falls du das möchtest, noch eine Sache zum Raben und der Brut, weil oft wird ja das Wort Rabenmutter immer noch verwendet, auch im Deutschen. Es ist ja ein...
Ja, was heißt auch im Deutschen? Es ist ein deutsches Wort. Das ist eigentlich sehr interessant.
Ja.
Es gibt kein Wort, was du zum Beispiel im Französischen vergleichen könntest. Das gibt es gar nicht. Und ich finde, da gibt es ja zig Podcasts und Unterhaltungen und Fernsehshows und
Pipapo. Ja, aber wir haben ja einen eigenen, deswegen sagen wir das jetzt.
Genau, aber nee, ich will nur sagen, also es gibt einen Podcast, der heißt Rabenmütter. Da geht es um, also und überhaupt dieses Wort, das hat mich schon immer tierisch abgenervt.
Ja, mega, voll.
Weil ich finde,
das ist, typisch das ist
auch wieder so eine, ja, das ist auch so eine, ja, egal, will ja nicht, aber also das habe ich jetzt auch nochmal nachgeschlagen. Super interessant und das ist eigentlich zurückzuführen auf eine Fehlkenntnis von Raben, weil man gesagt hat früher, Raben werfen ihren Nachwuchs aus dem Nest.
Oder zu früh, sozusagen. Weil die so unbeholfen auf dem Boden rumhüpfen.
Ja, auf jeden Fall sagte man zu früh oder wann auch immer, auf jeden Fall werden sie aus dem Nest geschubst von den Eltern, was überhaupt nicht stimmt.
Ja.
So. Und dadurch kommt das Wort Rabenmutter oder Rabenvater, gibt es ja auch, muss man sagen. Aber also dieses Wort ist A, falsch und B, besetzt mit Vorurteilen, wo ich jetzt einen ganzen Podcast.
Ja, aber deswegen wollte ich es ja sagen. Ich wollte ja jetzt nicht sagen, hier, Rabenmutter, tolles Wort. Ich wollte ja sagen,
nee, absolut.
Rabenvögel zählen zu den fürsorglichsten Vögeln. Also das... Auch durch ihre Intelligenz, sie kümmern sich so sehr um ihre Vögel, um ihre Jungen. Und zum Beispiel brauchen Kolkrabenjunge 6 Wochen, bis sie das Nest verlassen. Das ist super lange. Also von Rabenmutter kann hier nicht die Rede sein. Und ich habe gelesen, dass eben, und das stimmt, Rabenvögel, die Flüge sind und dann so durch die Gegend hopsen, das sieht man, ich habe es bei Krähen schon oft gesehen. Oder kleine Eichelhäher. Die wirken im Vergleich zu anderen Vögelchen sehr ungeschickt. Und man könnte, also weil die so hopsen auch, viel am Boden. Anders als eine kleine Meise, die ja schon irgendwie rumflattert. So, und man führt auch das darauf zurück, dass gesagt wird, die lassen ihre Jungen im Stich. Und die hüpfen da so hilflos durch die Gegend. Daher dieses Wort Rabenmutter, was vollkommen falsch ist.
Ja, absolut. Finde ich auch. Gut, dass du es noch gesagt hast, weil das lag mir auch auf dem...
Ja, wir sagen so oft so wenig zum Brutverhalten. Das fällt mir immer wieder auf. Das nervt mich auch. Aber wir können ja auch nicht stundenlang sprechen. Also,
naja, aber ich meine, eigentlich liegt es auf der Hand. Wir haben man hat das mit einem sehr intelligenten Tier zu tun. Ja. Und natürlich muss der Nachwuchs irrsinnig viel lernen, auch im Sozialen etc.
Ja.
Deshalb kann es ja gar nicht sein, dass die nach 2 Minuten aus dem Nest fallen. Sondern die müssen eben dadurch, dass da soziale Bände sind und Sprachen und, oder was heißt Sprachen, auf jeden Fall Kommunikationsmittel, müssen die natürlich länger bei ihren Eltern sein, um das alles zu lernen. Das macht ja Sinn.
Total. Und ein letzter Satz dazu. Ich habe eben zur Klugheit, fällt mir jetzt nochmal ein, dass sie das auch weitergeben an ihre Jungen. Also es gibt Studien und Forschungen dazu, dass sich nicht nur der Rabe selber irgendwas merkt und dann das wiederentdeckt, sondern dass dieses Wissen fast schon an die nächste Generation und manchmal sogar noch eine Generation weiter gegeben wird. Das wurde durch zum Beispiel jemand mit einer Maske wurde als Feind angesehen, hat mutmaßlich einem Raben etwas Böses zugefügt. Und das hat sich die ganze Rabenfamilie gemerkt. Und dann eine Generation später hat der Forscher das mit der Maske nochmal ausprobiert und wurde sofort als Feind wahrgenommen. Obwohl die das erlebt haben, gar nicht mehr da waren. Also da gibt es auch 1000 Beispiele für, super spannend, dass die sozusagen ihr Wissen an weitere Generationen weitergeben. Ja.
Wissen wir, wie alt Raben werden?
Ja, ich habe gelesen, so um die 30, Mitte 20 in freier Natur war der Älteste, glaube ich 24, 25 in freier Natur, der je sozusagen wiedergefangen wurde. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, der musste irgendwann beringt werden und dann wiedergefangen. Das ist natürlich, es kann sein, dass es Ältere gibt, aber so in Gefangenschaft.
Also 10 bis 20 habe ich gelesen.
Genau, also der Älteste war 24 in freier Natur und in Gefangenschaft meistens wahrscheinlich bis 30 oder so.
Ach, interessant, ja. Okay, nee, also ich glaube, da gibt es auch ganz viel, also für all diejenigen, die sich da weiter mit beschäftigen wollen, also diese Untersuchungen zu Raben und wissenschaftlich, und das ist super interessant, kann ich jedem nur ans Herzen legen, sich da mal einzulesen, weil das ist wirklich, das können wir gar nicht so wiedergeben, weil es einfach, da müsste man sich richtig reinlesen.
Ja, aber da sitzen ganze Verhaltensbiologen ja immer noch dran, wie wir gerade gesagt haben.
Genau.
Das ist nicht abgeschlossen. Ja. Und ein letzter schöner, positiver Satz. Ich freue mich einfach nochmal ganz am Ende dieses Podcasts, dass dieser Vogel wirklich, wenn man sich die Zahlen anguckt, im Trend klar positiv ist. Natürlich, wenn er Mitte des Jahrhunderts fast ausgestorben war, geht es ja auch nicht anders. Trotzdem merkt man das. Ich sehe ihn immer häufiger. Er ist einfach auf dem Vormarsch. Das ist auch mal schön. Nach so vielen Arten, wo wir immer sagen mussten, scheiße. Alles vorbei hier.
Ja. Ne? Absolut. Ja.
So. Ja. Hast du jetzt was Schönes?
So, und jetzt ziehen wir mal für nächste Folge.
Ja.
Ich habe hier schon unsere kleine
Box.
Unsere ist ja gar keine Box, unsere kleine
Folie-Dose.
Genau, die Dose hier rum. Und jetzt wühle ich schon. Du darfst jetzt Stopp sagen.
Ja. Aber ich weiß wieder gar nicht, was da noch so drin ist. Ich bin gespannt. Stopp.
Meine Güte, was habe ich denn hier gemacht?
Das ist spannend.
Ach, ja, da freue ich mich, der Star.
Ach, wie schön.
Ja, da freue ich mich jetzt wirklich. Das war auch wirklich jetzt Zeit, weil wir haben oft auch, das darf man ja mal so sagen, oft haben Philipp und ich hinter eurem Rücken überlegt, der Star müsste jetzt mal kommen.
Also, ja, das stimmt.
Ne?
Ja.
Das ist, da freue ich mich sehr.
A Star is born, dann singe ich Shallow.
A Star, ja. Ich singe auch mit, wenn ich darf. Und warte mal, es ist ja ein Duett.
Ja, A Star is Born.
In the shallow. So, da freue ich mich.
Okay, schon, sorry. Wenn wir wollen, dass das noch jemand einschaltet, sollten wir das jetzt unterlassen. A Star is Born. Ich freue mich auf den Star. Richtig geiler Vogel. Richtig guter Vogel.
Ja.
Schnallt euch an.
Super gut.
Ich sag, schnallt euch an.
Schnallt euch an.
Schnallt euch an.
Aber ich... Schnallt euch bitte an.
Euch werden die Nasalborsten zu Haare stehen. Anders kann ich es überhaupt nicht ankündigen hier.
Nee.
So.
Nee. Du, aber jetzt kündige ich mal das Lied an. Und zwar kommt das von The Alan Parsons Project, hatte ich eben schon gesagt. Das ist ein britisches Musikprojekt, angefangen in den 70ern. Und die haben sich dann irgendwann aufgelöst, Ende der 80er. Und genau, und die haben, ich weiß gar nicht, wie man die Art von Musik nennt. Ich denke so Altrock oder...
Altrock.
So in die... Ja, sagt man nicht Altrock?
Ich weiß,
ich habe keine
nicht.
Ahnung. So,
du bist
so
dafür Rock. Verantwortlich.
Ja, das ist, ich hasse Genre-Geschichten.
Ja.
Ich würde mal sagen Rock. So. Und die haben eben in ihrem ersten Album, was 75 rauskam, haben die sich den Edgar Allan Poe sozusagen angeschaut und ein Lied gemacht, das heißt The Raven, nach dem gleichnamigen Gedicht. Und das wurde uns von einem Hörer auch bitte nahegelegt und wir haben das natürlich übernommen.
Ja.
Dann, und das werde ich jetzt spielen und freue mich sehr auf The Shadow.
Ah, wird gut.
Das wird so gut.
Ich kann das Lied, ne? Also schneide
ich kann es auch.
Ich sag nochmal. Naja, gut. Also jetzt erstmal The Raven.
Ja.
Nach dem Gedicht Maradiot. Von Edgar Allan Poe, benannt nach dem Raben.
Nach dem Raben. Okay.
Los geht's. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach es gut.
Maradiot.
Tschüssi.
Tschüss.